Moin Moin Logistik und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sitra Podcasts. Heute auf ein Franzbrötchen mit Markus Höfemann. Mein Name ist Merlin Müller und mit mir vor dem Mikrofon sitzt Marcel Knorki. Moin Marcel.
Moin Merlin und moin Markus. Schön, dass du bei uns bist.
Moin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den Podcast.
Gerne, wir uns auch. Bedient euch bitte. Wir haben Franzbrötchen da, diesmal von Franz und Friends. Alex ist ja heute für die Aufnahme, steht ja leider nicht zur Verfügung. Marcel ist eingesprungen. Deswegen kommen wir heute um vegane Franzbrötchen rum. Und bei Franz und Friends gibt es immer viel, viel Auswahl. Also da ist irgendwie mit Schokolade, hell und dunkel, mit Marzipan und mein absolutes Lieblings-Franzbrötchen im Moment mit Milchreis. Weil das garantiert so ein bisschen, dass das sapschig ist. Markus, erinnerst du dich an dein erstes Franzbrötchen?
Nee, tatsächlich nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß nur, dass ich mich immer als Kind furchtbar aufgeregt habe, wenn wir bei Freunden und Bekannten waren, die nicht in Hamburg gewohnt haben, dass sie gesagt haben, ja, wir haben dir ein Milchbrötchen mitgebracht, das ist auch ein Franzbrötchen. Und ich habe mich da immer tierisch drüber aufgeregt, weil das ist kein Franzbrötchen. Das war für mich als Kind unbegreifbar, dass das Menschen nicht kennen.
Ja, aber das ist oftmals ein Problem mit Leuten, die halt nicht aus Hamburg sind. Da gibt es viele, viele Probleme, aber das ist eins davon. Ja. Wo findest du, gibt es die besten Franzbrötchen?
Ich muss auch ehrlich gestehen, das ist wieder Ausrede. Ich habe keinen Favoriten. Ich bin nur ein riesiger Fan von diesen Abwandlungen, also mit Schokolade, mit Nougat, wie ich jetzt gerade festgestellt habe. Da bin ich ein riesiger Fan von. Also dieses Klassische ist mittlerweile, habe ich das so ein bisschen über.
Kann ich gut verstehen. Manchmal wird es dann auch langweilig und deswegen ist so ein bisschen Sortenvielfalt da auch großartig. Ne? Franzbrötchen für dich, wie muss es sein, um gut zu sein?
Also mit Abwandlung auch gerne matschig und ein bisschen warm. Das ist so.
Oh, warm, ja.
Ja, so ein bisschen lauwarm. Das muss dann im Mund schmilzen. Das ist toll.
Ja, das ist wirklich großartig. Was ich auch manchmal mache, ist, wenn man die morgens holt und so nach dem Frühstück, hast du das nicht irgendwie aufgegessen? Also bist du gar nicht bis zum Franzbrötchen rangekommen? Und dann nachmittags das Ding einfach ein bisschen Wasser drauf und nochmal in den Ofen. Das ist wirklich ganz cool.
Okay, das höre ich zum ersten Mal, da Wasser drauf und in den Ofen.
Ja, dann werden die nämlich nochmal so ein bisschen matschig. Das ist ein bisschen Sauerei und die Hände sind danach richtig klebrig. Aber das mag ich halt ganz gerne.
Ne? Also muss es auch sein, ne? Also es muss klebrig sein und matschig sein. Das ist einfach so.
Vor allem nicht trocken.
Genau.
Ja, was gibt es eigentlich Neues aus der Logistik?
Naja, Neues aus der Logistik gibt es insofern, Alex heiratet, also die es noch nicht mitbekommen haben, der ist weg vom Markt. Quasi gestern war die standesamtliche Hochzeit und morgen ist dann so ein bisschen der kirchliche Teil. Die freuen sich natürlich schon riesig drauf und von daher an dieser Stelle, liebe Steffi, lieber Alex, zu eurer Hochzeit wünschen Sigi, Björn, unsere Familien und ich euch alles erdenklich Gute. Viele, viele glückliche und gesunde Ehejahre und immer das nötige Quäntchen Humor, um eine Ehe auch am Leben zu erhalten. Aber da machen wir uns bei euch eher keine Sorgen, passt gut aufeinander auf. Und nicht nur wir wollen natürlich unsere Glückwünsche senden, sondern natürlich auch die Kollegen aus den anderen Abteilungen.
Lieber Alex und liebe Stefanie, wir, die Verwaltung, wünschen euch das Beste für euer neues gemeinsames Leben. Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Auf weitere tolle und glückliche Jahre zusammen. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit.
Hallo Steffi und Alex, auch von uns aus der Containerabteilung die herzlichsten Glückwünsche zur Eheschließung. Und ja, eigentlich, die Ehe ist kurz zu beschreiben wie eine Busfahrt mit einem Linienbus. Darfst nie vergessen, den anderen mitzunehmen.
Willkommen im Eheleben. Wir wünschen dir alles, alles Liebe und von uns hier aus Peine alles Gute.
Wir aus der Expressabteilung wünschen euch beiden eine schöne Hochzeit mit allem, was dazugehört. Habt eine schöne Feier und lasst es euch so richtig gut gehen. Für die Zukunft nur das Beste für euch.
Liebe Steffi, lieber Alex, auch aus der Plane wünschen wir euch eine tolle Hochzeit und nur das Beste für die Zukunft. Und damit verbunden natürlich zahlreichen Sitra-Nachwuchs. Ende.
Ja, Ende, das ist das richtige Stichwort, weil wir fangen jetzt nämlich an. Markus, mein Lieber, du bist da zum Interview. Da dich ja noch nicht ganz so viele Leute kennen, Markus Höfemann, in vielen Gesprächen hatte ich so das Gefühl, er ist sowas wie ein Ingenieur, obwohl in ihm ja zwei Herzen schlagen. Das eine Ingenieursherz, was wissenschaftlich angehaucht ist, was sehr strukturiert arbeitet und was auch sich in Prozessen auskennt. Aber in erster Linie ist er denn doch eher künstlerisch begabt. Er ist Fotograf und mittlerweile auch Filmemacher, leitet ein Unternehmen, das auf dem Weg zur wirklich modernen Teamarbeit ist. Und erfreut viele, viele Leute durch Hochzeitsfotografie, durch großartige Filme und ist auch so ein cooler Typ, mit dem man gut mal ein Gespräch führen kann.
Ja, absolut facettenreich. Mich würde mal interessieren, wie ist eigentlich dein Werdegang?
Ja, der ist alles andere als gerade. Und zwar habe ich angefangen mit der Realschule. Also ich fange mal lieber bei der Realschule an. Nach der Realschule habe ich dann eine weiterführende Schule gemacht, technisches Gymnasium. Habe festgestellt, dass ich unterm Auto irgendwie mehr Spaß habe. Habe also sehr viel im Auto geschraubt. Habe die Schule dann abgebrochen, weil das dann schulisch nicht mehr gereicht hat. Und habe dann eine Kfz-Lehre angefangen. Habe die auch beendet und mit diesem Trümmer-Abitur, so nenne ich das immer, und dem Gesellenbrief durfte ich dann doch studieren gehen. Und habe dann ein Jahr Elektrotechnik studiert, weil ich gesagt habe, ich möchte mich ein bisschen breiter aufstellen, möchte im Norden bleiben, da brauche ich nicht Fahrzeugbau studieren. Das heißt, hat man hier im Norden nicht. Und dann habe ich das ein Jahr gemacht und habe festgestellt, Elektrotechnik ist doch nicht so meins. Ich will doch wieder zu den Autos. Und habe dann wieder gewechselt zum Fahrzeugbau und habe dann an der HAW in Hamburg Fahrzeugbau studiert und auch abgeschlossen. Ja, und das war so der schulische Werdegang und natürlich der nicht ganz gerade auf jeden Fall.
Und Fahrzeugtechnik, weil du selber passionierter Schrauber bist oder wie bist du da drauf gekommen? Das schien ja schon irgendwie vor der Elektrotechnik-Ausbildung doch irgendwie bei dir gedanklich verwurzelt zu sein.
Ja, also wie es halt immer so ist, mein Kindheitswunsch war immer Erfinder werden und irgendwie war für mich die Automobilbranche damals so innovativ und klar, natürlich das Schrauben als 18-, 19-Jähriger an so einem Auto macht natürlich auch unheimlich viel Spaß und deswegen habe ich gesagt, okay, Fahrzeugbau ist irgendwie dann doch das, nochmal ein paar Hintergründe erfahren, wie das alles so zusammenhängt. Das ist auf jeden Fall der Grund, warum ich das Fahrzeugbaustudium angefangen habe.
Und wie bist du dann zur Fotografie gekommen?
Genau, das war immer schon ein Hobby von mir. Also das lief immer so. Und dann war natürlich immer so, ja, Fotografen, brotlose Kunst, bloß kein Geld damit verdienen, mach lieber was Anständiges. Das war halt dann so das Technische. Und das war immer schon ein großes Hobby von mir. Und gekommen ist das dadurch, meine Eltern hatten einen Computerladen. Und irgendwann verirrte sich eine ausgemusterte Photoshop-Lizenz auf meinen Rechner und ich fand das halt ultra lustig, irgendwelche Köpfe von meinen Freunden auf irgendwelche anderen Körper zu montieren. Sie fanden das nicht so lustig, ich fand es ultra lustig. Und der Nachteil war aber, dass einfach damals, ich werde alt, ich merke das, wenn ich schon von damals rede, gab es einfach diese Bilder-Google-Suche noch nicht in diesen hochauflösenden Bildern und dann war nur dieses Motto, selber machen. Und dann hat man von Zeitungsaustragen Geld sich die ersten großen Kameras, in Anführungszeichen großen Kameras, 2 Megapixel, 5 Megapixel Kameras für ein Schweinegeld damals gekauft, um halt dann selber Bilder zu machen, um dann im Photoshop damit rumzuspielen. Und das habe ich dann erstmal als Hobby weiter betrieben. Und als ich dann angefangen habe zu studieren, hat dann meine damalige Freundin, jetzt Frau, gesagt, ihr versucht auch mit der Fotografie so ein bisschen Geld nebenher zu verdienen. Und im Studium ist das dann halt völlig eskaliert. Und irgendwann hat man dann auch, meine Kommilitonen haben dann gesagt, ja, warum machst du das Studium eigentlich noch zu Ende? Mach das doch nicht mehr, fang doch gleich an mit Fotografien. Und ja, ich dachte mir, nee, lieber wieder was Anständiges. Ich hatte immer Angst, dass das irgendwie nicht funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das hatten wir auch, glaube ich, letzte Woche noch als Thema, als wir dich, Merlin und Alex interviewt haben, so dieser alte Zeitgeist, mach was Vernünftiges, das klingelt da jetzt irgendwie gerade wieder bei mir, aber klingt cool. Was macht da für dich den Reiz aus, ist beim Fotografieren? Sind das die Leute, einfach die Emotionen zu sehen oder bist du eher so landschaftlich angehaucht?
Also ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich Landschaftsfotografie relativ langweilig finde. Man muss immer sehr früh aufstehen oder halt zum richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann ist es, ich will nicht sagen einfach, aber dann ist es schon deutlich einfacher. Und mich hatte der Reiz ausgemacht, diese Hochzeitsfotografie, einmal die Menschen sind, oder du hast nur eine Chance, diese Aufnahme jetzt zu bekommen und diese Aufgabe musst du jetzt irgendwie meistern. Und das hat mich unglaublich angespornt, das hinzubekommen. Aber natürlich auch, dass diese Dankbarkeit und die Wertschätzung der Kunden oder der Brautpaare ist so unfassbar. Also ich habe, glaube ich, ich kenne keine Branche, wo das Brautpaar oder der Kunde dich umarmt, mit Tränen überschüttet und sagt, geile Arbeit, cool gemacht, es freut uns riesig und sich dann auch mehrere Jahre an diesen Bildern erfreut oder sein Leben lang erfreut. Und diese Wertschätzung, ja, ist einfach so großartig und deswegen, das kickt ungemein. Und deswegen bin ich da so ein bisschen süchtig nach, immer den Kunden so ein bisschen immer wieder zu überraschen. Nicht nur zu sagen, ja, habe ich erwartet, sondern einfach zu sagen, nochmal meinen oben drauf zu setzen. Und so ist es gekommen.
Das ist auch ein bisschen so die Königsdisziplin, glaube ich, Hochzeitsfotografie.
Ich denke auch, ja. Also es ist, wie gesagt, du kannst nicht alles beeinflussen. Es ist immer noch eine Hochzeit und du musst dich da irgendwie integrieren. Immer so der Spagat zwischen nicht auffallen und dezent sein zu richtig geile Bilder und gute Blinkwinkel zu bekommen.
Hast du bei deiner eigenen Hochzeit fotografiert?
Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich hatte ganz kurz überlegt, den Fotografen dann um 23 Uhr nach Hause zu schicken und dann die letzte halbe Stunde selbst zu fotografieren. So Brautstraußwurf oder irgendwie sowas. Wir hatten ihn relativ früh da und dann meinte er, ja, er weiß nicht, ob er so lange bleiben möchte, weil es einfach zu lange ist. Und dann habe ich gesagt, okay, dann wenn du halt früher fahren willst, dann mache ich das zur Not. Aber er hat dann gesagt, nee, das ist irgendwie doof und er macht das dann noch mit.
Du wirst ja neben den ganzen Hochzeiten und den ganzen Business-Shootings und der Filmemacherei ja hier und da auch noch Freizeit haben. Was machst du dann?
Wenn ich Freizeit habe, was wirklich sehr gering ist, also wirklich Zeit für mich, dann spiele ich ein bisschen FIFA auf der Konsole, gucke auch ein bisschen Fußball, sofern mal ein Spiel im Free-TV läuft, also eigentlich nie. Schau mir Serien an, ganz klassisch. Und wenn ich mal irgendwann wieder ganz, ganz viel Zeit habe und das regelmäßig machen kann, würde ich wieder Kraftsport machen.
Wie wir alle.
Genau, wie wir alle. Und was noch so ein bisschen, was jetzt gerade im Kommen ist, aber das mache ich immer nur so, wie gerade auch Zeit und Geld da ist, versuche ich mein Haus smart zu machen. Ich stehe da total drauf.
Oh, da hatten wir auch ein Riesenthema hier im Unternehmen, da haben wir lange drüber gesprochen, so ein bisschen Smart Home, ausgelöst auch durch die letzte Podcast-Sendung. Da hat Marcel ja nun wirklich mit missionarischem Eifer diskutiert und argumentiert. Ist ein großartiges Thema.
Die Vorteile liegen auf der Hand, ja.
Ja, es macht unheimlich viel Spaß. Also es muss aber alles bedienbar sein, das ist immer das Wichtigste. Also gibt es ja auch Systeme, die wirklich von Nerds komplett, also da kannst du ganz tolle Sachen mitmachen, aber wenn dann dieser Home-Server abstürzt, geht dann halt gar nichts mehr. Und wenn dann meine Frau anruft und sagt, ich würde ganz gerne das Licht irgendwie anbekommen, dann muss es halt irgendwie auch funktionieren.
Naja, und zu sagen, geh doch zu deinen Eltern, ist ja halt auch nicht immer die Lösung. Ne?
Nicht wirklich.
Aber du bist ja dann auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Also auf der einen Seite natürlich der Ingenieursberuf, dann Familie, dann die Freizeit, dann die Fotografie, Höfemann-Fotografie. Das ist ja jetzt auch keine One-Man-Show mehr, sondern da ist ja jetzt mehr draus geworden. Und da ist jetzt die Frage, wofür steht Höfemann-Fotografie mittlerweile?
Ja, natürlich es ist nicht mehr keine One-Man-Show mehr. Ich habe mittlerweile ab 2020 werden wir jetzt zwei Angestellte haben oder werde ich zwei Angestellte haben, die überwiegend den Marketingbereich übernehmen werden, also Social Media, Videos schneiden intern für uns und natürlich auch die Homepage-Pflege. Das ist das eine. Zum anderen natürlich, was auch Höfemann-Fotografie ausmacht, du hast es schon gesagt, es ist auch so, dass nicht nur der Kreativpart einen großen Teil von uns einnimmt, sondern auch einmal die Technikbegeisterung, die ich habe und auch diese strukturierte vom Ingenieurswesen. Also wir haben zwei feste Freelancer, der eine wohnt in Kassel und der andere wohnt in Bremen und trotzdem versuchen wir möglichst ein Büro hinzubekommen und das versuchen wir halt mit Cloud-Lösungen, wir werden unseren Büro-Talks, nenne ich das mal, machen wir über einen Instant-Messenger und das versuchen wir halt irgendwie auf die Kette zu bekommen und das ist auch so eine Sache, die so ein bisschen in der DNA verwurzelt ist, auch das ganze Projektmanagement, die wir im Film oder auch im in der Fotografie haben, versuchen wir da einzubringen.
Also ist Digitalisierung für euch ein riesengroßes Thema?
Für uns ist die Digitalisierung ja ein riesiges Thema, das ist richtig, weil es einfach viel ermöglicht. Also ich kann meinen beiden Festmitarbeitern Homeoffice ermöglichen, ganz einfach, indem sie zu Hause arbeiten. Wir haben auch Software-Cloud-Lösungen, sprich irgendwie an irgendwelchen Rechnern ist jetzt keine Software mehr fest installiert, sondern sie arbeiten halt von ihrem normalen PC aus und wenn sie dann im Büro sind, arbeiten sie vom Büro aus, müssen dann keine Rechner umher schleppen. Also es gibt einfach so viele tolle Möglichkeiten, die Digitalisierung bietet und wenn man da offen mit drauf zugeht, wird man einfach nur noch feststellen, dass es eigentlich nur noch Vorteile hat. Wären dagegen kann man sich sowieso nicht mehr.
Das stimmt. Sie ist allgegenwärtig und mittlerweile ja mehr als ein Buzzword. Aber auch nach wie vor ziemlich undifferenziert. Also da oder indifferenziert, da haben wir ja auch schon an anderer Stelle drüber gesprochen und werden das natürlich auch in unseren Digitalisierungssendungen im Januar machen. Da freue ich mich jetzt schon so ein bisschen drauf. Ne? Medienarbeit ist für dich ja jetzt noch sagen wir mal, ein spannendes Thema. Auf der einen Seite bist du kreativ und produzierst eine ganze Menge. Auf der anderen Seite bist du ja aber auch Kunde. Du bist ja, also als Ingenieur bist du ja auch bei anderen Gelegenheiten Kunde. Du bist auch als Privatmensch Kunde und du hast natürlich auch viel Berührung mit dem Mittelstand. Wie ist das so aus deiner Warte? Wie guckst du da so drauf? Wie ist der generelle Auftritt im Mittelstand, so was Medien angeht, was vielleicht auch so ein bisschen die Marketing-Schiene da berührt. Also wie fühlst du dich, wenn du das natürlich mit einer ganz anderen Perspektive wahrnimmst und nicht nur als, sag mal, marketingmäßig ungebildeter Kunde?
Ja, man schaut natürlich schon auf die Außendarstellung ganz, ganz, ganz intensiv. Mittelstand ist natürlich ein großes Wort. Da gibt es große Firmen, kleine Firmen, die trotzdem noch als Mittelständler gelten. Natürlich auch die unterschiedlichsten Sparten. Und die eine oder andere muss dann halt ein bisschen mehr Außendarstellung betreiben als ein anderer Mittelstandszweig, so nenne ich das mal. Was mir aber halt einfach auffällt, ist, dass die Außendarstellung im digitalen Zeitalter doch noch so ein bisschen mit Handschuhen angefasst wird. Also knapp mit den. Also es ist noch sehr vorsichtig. Also das, was ich sage immer, das, was damals das Auto war vom Chef oder das Schaufenster, ist heute Social Media, ist heute die Homepage, gegebenenfalls ein Blog. Und das wird von vielen Mittelständlern noch nicht wirklich gelebt. Und das finde ich sehr schade. Und wenn man sich einfach nur die Frage stellt, wenn man man möchte irgendwas kaufen, man geht auf den Social-Media-Kanal dieser Firma, die das anbietet, und der letzte Eintrag ist irgendwie von 2018. Ob man dann noch da kauft, ist immer so eine Frage. Genauso, wenn ich auf einer Homepage bin und ich sehe diese Bilder oder ich sehe die Bilder dieser Homepage und ich stelle fest, das sind alles Stockbilder, also alles gekaufte Bilder, da ist nichts Persönliches mehr drin, dann habe ich schon keine Lust mehr, da weiter zu gucken. Also ist meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich finde das jedenfalls immer sehr langweilig, wenn man einfach so diese Firma einfach austauschen kann. Also die Homepage könnte x-beliebige Firma sein. Und das finde ich halt immer ein bisschen schade. Oder wenn ich jemanden anrufen möchte, einen Kundensupport oder so, und ich habe da einfach kein Gesicht zu, dann weiß ich nicht. Ich finde das ein bisschen langweilig, gruselig und auch nicht einladend.
Ja, Gesichter haben wir aber, wir haben auch Stockbilder bei uns auf der Homepage. Das lag aber daran, dass das Wetter so bescheiden war zu den Zeiten, dass wir halt noch keine richtigen machen konnten. Aber natürlich stimmt das schon, ne? Es wirkt alles sehr, sehr künstlich. Und es gibt ja auch, also es gibt ja solche und solche Stockbilder. Aber ich glaube, der Großteil ist halt einfach so künstlich, dass einen das schon anschreit. Also ich kann das voll verstehen.
Ja. Es ist ja jetzt nicht schlecht, irgendwie mal 1-2 Fotos als Stockbilder zu nehmen. Da spricht ja gar nichts gegen. Das empfehle ich auch manchen Kunden sogar. Aber die ganze Homepage komplett mit Stockbildern zu füllen, ist einfach für mich so mega unpersönlich. Und du hast überhaupt keinen Einblick mehr in die Firma. Ja. Und das ist einfach gruselig.
Da geht es ja jetzt auch darum, was sind das für Bilder, was vermitteln die, wie sind sie vielleicht auch handwerklich gemacht? Das wirst du noch besser sehen als wir jetzt. Wie würdest du deinen Anspruch an deine Bilder und an deine Arbeit so formulieren? Also gibt es da eigentlich so etwas oder ist das halt auch, dass das so eine Sache ist, nee, das muss bei mir im Flow sein? Oder kannst du richtig sagen, nee, mir ist wichtig das und dann kommt was?
Also mir ist wichtig, dass ich hinter meiner Arbeit stehen kann. Also ich habe auch schon öfters gehört aus meiner Branche, ja, der Kunde hat nicht mehr Geld gehabt, das muss jetzt dafür für ihn reichen. So, und dann wird da was hingefuscht und so. Und das ist, das, wenn ich meine Arbeit mir anschaue und sehe, was habe ich denn da gemacht, das will ich nicht. Ich möchte hinter der Arbeit stehen können. Und dann sage ich auch ganz ehrlich, dann opfere ich da lieber 20 Minuten mehr Zeit und kann dann dahinter stehen, als zu sagen, ja, ich habe dann ganz toll jetzt da eine tolle Marge dran gehabt. Da ist einfach mein Anspruch an mich selbst, ist dann anderer. Der Kaufmann will das nicht gerne hören, aber da ist das Kreative, da kommt das Herz durch.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, wenn man so im Bereich Handwerk, Dienstleistung, so ist, dass die Kunden wenig Verständnis davon haben, wie so ein Preis überhaupt zustande kommt. Ich glaube, also wir in der Logistik tun uns halt auch schwer damit, das zu erklären, weil da heißt es ja, kannst du das nicht mal so eine Tour mal 150 oder 200 Euro günstiger machen? Und dann sitzt man denn da und denkt, sag mal, was glauben die denn eigentlich, wie groß die Marge an so einem Auftrag ist, ne? Die ist also bei weitem nicht so hoch, das mal vorausgeschickt. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass man bei Dienstleistungen oftmals gar nicht sieht, wie viel Aufwand da ist. So, und wenn wir unseren Job richtig machen, kriegt der Kunde nichts mit. Ja, also ja, außer jetzt, der möchte irgendwie Rückmeldung haben oder so, aber im Großen und Ganzen ist es ja im Speditionswesen noch so, dass das reibungslos gehen soll. So, und wenn du deinen Job richtig machst, kriegt der Kunde davon nichts mit und glaubt, das ist ja gar kein Aufwand gewesen. Was du für ein Rad manchmal drehen musst, damit die Transporte reibungslos ablaufen, ist natürlich so eine Blackbox. Die wollen wir natürlich auch öffnen und wollen da auch natürlich transparent sein. Dafür ist Digitalisierung auch, also Techniken, die durch die Digitalisierung nun ermöglicht werden, natürlich auch großartig. Aber ich glaube, dass das für einen Fotografen auch schwierig ist, weil man sieht dann halt immer, da werden dann halt Bilder geknipst. Punkt. Und dann gibt es ja so, ja, mein Onkel macht das auch.
Ja, genau, also der sogenannte Onkel Bob, der kann immer alles besser. Was bei uns in der Branche das Problem ist, dass viele Kunden die Unterschiede nicht sehen. Also die sehen einfach, ja, ist ein schönes Foto und dann hältst du dir ein anderes Bild hin, was vielleicht einfach nur ein Schnappschuss war. Und dann sagt er auch, ja, ist auch ein schönes Foto. Und dass zwischen dem einen Foto irgendwie 15 Stunden Bearbeitung stecken, das sehen viele Kunden leider nicht. Und dass natürlich dann auch ein preislicher Unterschied da ist, ist dann für viele unbegreiflich. Also das ist so ein bisschen das Problem, was ich in meiner Branche habe. Und ich sag mal, das Bilder machen ist immer so die Spitze des Eisberges oder das Filmkonzept machen ist so immer die Spitze des Eisberges und was da unter der Wasseroberfläche ist. Das sieht der Kunde nicht, weil ich ja nicht da bin. Ich bin dann in meinem Büro und bearbeite die Bilder oder schneide den Film. Und da ist jede Menge Arbeit drin und auch jede Menge Frust, vor allem wenn auch mal das Programm abstürzt nach 3 Stunden Arbeit. Und ja, das ist so das Thema, was halt der Kunde nicht sieht und wo ich es ja irgendwie einpreisen muss und dann fallen immer alle Kunden von allen Wolken.
Ja, ja. Mit dem Zusammenschneiden und auch dem Programmabsturz erinnere ich mich dran, das hatten wir ja bei unserem Imagefilm auch. Da war ja auch so ein großes Fiasko, wo alles eingefroren war und das war aber eigentlich die Version und das war alles großartig. Ja, kann ich mich noch dran erinnern, wie wir da telefoniert haben und dass du da so ein bisschen außer dir warst. Aber Imagefilm kann ich dir jetzt auch nochmal sagen, das Feedback, was wir bisher dafür bekommen haben, erst gestern an der TU gewesen, das Institut, die fanden das richtig gut. Das ist, einige haben halt gesagt, ja, der ist vielleicht für einen Imagefilm ein bisschen lang. Da haben wir ja auch bewusst so gewählt, weil wir einfach viel zu erzählen hatten oder viel auch darstellen wollten, durch die Bank weg begeistert gewesen.
Ja, das kann ich so unterstreichen. Also das hört man auch von den Leuten hier. Das hat man, glaube ich, auch auf der Jubiläumsfeier gemerkt, wie die Leute darauf reagiert haben. Und ich denke auch, dass das echt dir richtig gut gelungen. Da merkt man halt auch diese extra Zeit, die du da in solche Sachen mit rein investierst. Wie ist es da eigentlich zu der Idee des Films gekommen? Oder die Story vielmehr, wie ist die entstanden?
Die Story kommt ja erstmal daher, dass wir uns das Unternehmen anschauen und uns dann einfach so ein paar Keywords einfach merken. Also sprich, jetzt in eurem Fall war es einfach krasser Hamburg-Verbund. Ihr mögt Hamburg. Ihr seid ehrlich, Hamburger Kaufmann, Tradition. Dann haben wir halt auch die Digitalisierung, die bei euch eine große Rolle spielt. Und so haben wir dann dieses Konzept so nach und nach ausgearbeitet. Also man kann sich das immer so ganz, ganz toll vorstellen. Also wir haben es so gemacht, du hast dann den Begriff Hamburg und dann macht man aus dem Begriff Hamburg macht man Bilder. Und dann hat man mehrere Begriffe, dann hat man mehrere Bilder und macht daraus den roten Faden. So stellt man sich das halt ganz oft vor. Unsere Idee bei euch kam beim FIFA-Spielen mit dem Whisky. Also bin ich auch ganz ehrlich. Also
bei euch im Team oder?
Bei uns im Team, ja. Ja, cool. Also man kann Kreativität nicht steuern, man kann sie anheizen und das mit den Bildern und mit den Keywords war jetzt kein dummer Spruch, das haben wir wirklich so gemacht, aber wie wir das jetzt alles zusammensetzen, sind natürlich auch noch ein bisschen die Rahmenrichtlinien, sprich wie lang soll der Film werden, natürlich auch ein bisschen was ist am Budget da und auch ganz spezielle Wünsche, die der Kunde hat oder Rahmenrichtlinien, wie zum Beispiel, dass bei der Sitra 2 gleichgestellte Geschäftsführer da sind, die irgendwie beide mit in den Film rein wollen. Und da möchte man ja auch keinem auf die Füße treten. Und deswegen haben wir überlegt, okay, wir brauchen 2 Handlungsstränge, die irgendwie zusammenführen. Wir müssen irgendwie Hamburg bereit reinbringen. Und was für uns zum Beispiel ganz spannend war, war einfach so die Kölbahnbrücke. Das war für uns so das Objekt des Filmes, weil da einfach alles drin ist. Das ist super wichtig für die Logistik, also zumindest von den Container oder für den Frachttransport ist die Kölbahnbrücke hier in Hamburg sehr wichtig und sehr stark frequentiert. Aber natürlich auch die Brücke zu schlagen von der Moderne zur Tradition, beziehungsweise von der Tradition zur Moderne, also sprich alte Werte beibehalten, Hamburger Kaufmann zur Digitalisierung.
Ja, ich glaube, das ist dir auch ganz gut gelungen. Wie waren da die Dreharbeiten so? Also gerade mit der Kölbahnbrücke.
Also wir waren natürlich sehr, sehr angespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich so im Nachhinein reflektiere, war ich sehr angespannt, weil das einfach so ein Projekt war, was wir vorher noch nie so gemacht hatten. Wir haben die Filmsparte erst Ende 2018 oder eher 2019 ins Portfolio mit aufgenommen. Und so einen großen Film haben wir eigentlich vorher noch nie gedreht. Und da waren wir jetzt schon ziemlich angespannt. Ich war vor allen Dingen angespannt. Ich weiß gar nicht, ob die Dreharbeiten Spaß gemacht haben. Das kann Merlin vielleicht besser beantworten. Auf jeden Fall war es ziemlich, ziemlich anstrengend, aber das hat sich einfach gelohnt. Also wir haben wirklich auch tolle Aufnahmen gemacht von der Kölbahnbrücke, tolle Drohnenaufnahmen. Wir haben auch gesagt, okay, wir wollen am Morgen starten mit der Sonne, die dann aufgeht. Und also das sind schon tolle Aufnahmen, die wir da gemacht haben, die im Konzept einfach verarbeitet wurden. Aber
Sorry, da muss ich jetzt aber kurz mal reingrätschen. Am Morgen, wir haben uns mitten in der Nacht gefühlt an den Landungsbrücken getroffen. Und dann, ja, wir müssen jetzt noch warten, bis die Sonne aufgeht. Und da habe ich gedacht, wow, warum haben wir uns nicht einfach eine Stunde später getroffen? Dann hätten wir einfach alle eine Stunde weniger hier warten müssen.
Du weißt doch, um die Parkplätze.
Nein, es gab nur 80 freie Parkplätze da. Das war also nicht der Grund. So. Und ich meine, war gut. Das Franzbrötchen, was ich essen musste, war deswegen, glaube ich, nur 48 Stunden alt und nicht 49 Stunden alt. Weil im Gegensatz zu den Franzbrötchen hier waren die nicht frisch. Aber das hat man mir auch erst gesagt, nachdem ich die Hälfte aufgegessen hatte.
Ja, also da muss ich wieder reingrätschen. Also erstmal hatten wir in unserer tollen App geguckt, wann die Sonne in Hamburg aufgeht. Und irgendwie war der Sonnenaufgang, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie später da. Deswegen mussten wir ein bisschen warten. Und wir haben am Montag früh gedreht. Und wir hatten so ein bisschen Sorge, dass wir Sonntag keine Franzbrötchen bekommen. Also haben wir die Samstagabend dann beim Bäcker gekauft und haben die dann lecker für euch verwahrt. Und Merlin ist da ja ein bisschen speziell und dann haben wir gesagt, als er schon die Hälfte auf hatte, übrigens ist es 2 Tage alt.
Ja, das hat man auch beim Essen kaum geschmeckt. Ja. Zerbröselt sind die.
Ja, hätte man das gar nicht sagen sollen.
Es war Filmrequisite, es hätte auch aus Plastik sein können, also sei froh.
Kann man sagen, das würdest du beim nächsten Mal anders machen, dass man da frischere Franzbrötchen mehr serviert? Oder,
ja, man, natürlich, wie gesagt, das ist das erste Projekt und wir haben da auch sehr viel rausgezogen, was wir anders machen wollen würden. Das größte Problem, was wir eigentlich bei dem Film hatten, war, wir hatten das Konzept fertig gemacht. Das Konzept wurde auch abgesegnet. Wir haben das abgedreht, ich habe das geschnitten und als ich das erste Mal dann den fertigen, geschnittenen Film gesehen habe, habe ich gesagt, nee, es gefällt mir irgendwie nicht. Wieder dahinter stehen können. Wenn ich den präsentiere, da fehlt irgendwie so der Knaller, fehlt da irgendwie. Und habe ich meinen Cutter angerufen, habe gesagt, pass mal auf, das klappt so nicht. Wir machen nur was anderes rein. Und haben dann angefangen, das ganze Skript nicht über den Haufen zu werfen, aber wir haben das am Ende komplett neu gemacht. Und mein Cutter war davon nicht wirklich begeistert. Hat es dann umgesetzt und hat dann gesagt, nee, du hast recht, ist deutlich cooler so. Und so haben wir es dann den Geschäftsführern vorgespielt, es war ja alles noch streng geheim, es wurde ja nicht der Belegschaft vorgespielt, sondern ja nur den Geschäftsführern und die fanden natürlich dann die zweite Idee deutlich besser, also das geänderte Ende, aber hatten dann gleich noch ein paar andere Ideen, auch wenn wir das schon so machen, dann könnten wir doch auch noch das und das machen und dann haben wir noch mehr dazu gepackt, dann wurde der Film immer länger und dann kam langsam so auch mein Tontechniker dazu und sagte, sag mal, wie oft soll ich den Song jetzt eigentlich noch bearbeiten, weil wir ja immer auch die Musik anpassen zu jedem neuen Schnittbild und das würde ich anders machen.
Ja, wobei das eigentlich ganz witzig war, wie hier so Euphorie und Aufregung aufgebrochen oder angebrochen ist, als dann es irgendwie hieß, wir müssen noch ein paar Szenen dazudrehen und jeder verwirrt irgendwie gefragt hat, wieso, ich dachte, das Ding ist fertig.
Ja, das glaube ich. Also es hat sich gelohnt, sagen wir es mal so, aber diesen Stress und auch weil wir ja diesen Zeitdruck hatten, wir dachten ja erst, wir haben Zeit ohne Ende und auf einmal lief es dann immer schneller, das ist ja im Projektmanagement eigentlich der Tod. Aber wir haben es ja noch rechtzeitig geschafft, aber das war dann doch schon knapper, als ich es gewollt habe, da sage ich ganz ehrlich.
Und wie siehst du deine Arbeit jetzt so nach der Veröffentlichung? Ist das, kannst du das immer noch mit der gleichen Euphorie oder auch der Begeisterung betrachten? Oder?
Ja, ich zeige den sehr gerne, den Film, weil das auch einfach ein Film ist, wie ich mir Filme vorstelle. Also Imagefilme einfach mit einer Story, mit einem roten Faden, mit einer Aussage. Einfach, ich habe immer so das Gefühl, Leute sagen immer, ja, ich habe einen Imagefilm gemacht. Und dann schaue ich mir diesen Imagefilm an und stell fest, das sind einfach nur eine andere Reihung von Bildern, vielleicht von der Firma, vom Geschäftsführer, von den Mitarbeitern. Dann werden ein paar Phrasen reingeschmissen, wie, keine Ahnung, innovatives Unternehmen, wir stehen für Qualität. Ja, das hofft man eigentlich bei jedem Unternehmen. Und das ist dann der fertige Imagefilm. Aber so richtig, welche Aussage willst du denn machen? Was für ein Image hast du denn? Fehlt komplett. Und das ist bei dem Film überhaupt nicht so. Dieser Film ist genauso, wie wir uns das vorstellen, mit dem roten Faden, wie gesagt. Und mit einer richtigen Aussage, mit tollen Hamburg-Bildern. Ja, er ist etwas länger geworden, als mancher ein Imagefilm möchte. Aber mit den Hamburg-Bildern wird es immer wieder ein bisschen aufgebrochen. Und ich finde den einfach richtig, also ich mag den wirklich sehr, 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 sehr gerne. Und klar, wenn man natürlich jetzt den Film nochmal das 50. Mal sieht, stellt man dann fest, ah, verdammt, da ist noch ein kleiner Fehler drin und da ist noch was. Ich verrate jetzt nicht, welche Fehler, das dürft ihr selber schauen. Aber ich habe noch 2, 3 Fehler entdeckt. Und das ist aber wie beim guten Buch. Da sieht man dann auch, das ist irgendwie erst die 15. Auflage und jetzt ist endlich mal rechtschreibfehlerfrei. Oder auch bei großen Produktionen, wo dann mal so ein Starbucks-Becher oder so vergessen wird, während des Sets beim Drachenkampf.
Ja, alles schon passiert. Ich finde es auch nicht schlimm, dass der ein bisschen länger ist, weil er ist nicht nur ein Imagefilm, er ist ja auch für uns so ein bisschen Statement. 25 Jahre Sitra, wer sind wir eigentlich mittlerweile geworden, wo geht unsere Reise ja auch hin, was können wir mittlerweile, das sind ja auch keine Selbstverständlichkeiten und deswegen Imagefilm, ja ist es, aber es ist für, finde ich, also ich nehme den halt auch für uns ganz klar als Statement so wahr. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle Beteiligten, gerade auch nochmal an Christian Tenbruck, der Sprecher in dem Film, die Stimme ist ja mega cool, spielt auch am Theater, an der Volksbühne Thalia zum Beispiel, ist auch ein ganz hervorragender Schauspieler und hat das natürlich auch klasse gemacht mit dem Einsprechen. Ich war völlig überrascht. Das hat ja genau einen Take gedauert. Also,
ich war auch deutlich überrascht. Also ich habe ja als Test, habe ich ja das eingesprochen für uns, damit wir einfach so die Schnittbilder grob zusammenkriegen. Und ich habe keine Ahnung, wie lange ich gebraucht habe, um dieses einigermaßen hinzubekommen. Und dann kommt, wie gesagt, der Christian und spricht das da in einem durch. Und dann sagt er, ja, ist gut so. Und ich war erstmal völlig baff und habe dann gesagt, ja, wenn du kannst, vielleicht ein bisschen langsamer, aber ansonsten war super. Und dann macht er das langsamer und ohne irgendwie einen Wahnsinn. Also war ich sichtlich begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich weiß noch, wir haben ja die Aufnahmen bei Alex im Büro gemacht, weil das einfach nochmal deutlich leiser da ist von den Umgebungsgeräuschen. Und die sind da reingegangen und ich war kaum bei mir im Büro wieder und ja, und dann stand Markus in der Tür und sagte, ja, alles gut, sind fertig. Was? Unglaublich, das ja, cool.
War echt Wahnsinn. Also das war wirklich reibungslos. Also das würde ich nicht nochmal ändern wollen. Also das war schon cool.
Großartig. Was wir jetzt aber ändern wollen, ist so ein bisschen der Fragemodus. Und zwar kommen jetzt deine Fragen in 60 Sekunden.
Ach ja, genau, da war ja was.
Die Latte liegt hoch. Also ich muss ja sagen, letzte Woche bei mir ging es ja darum, möglichst viel durchzuziehen. Da hat Marcel mich dann auch drauf angesprochen. Fahrradfahren. Wann bist du denn das letzte Mal mit dem Fahrrad gefahren? Und das muss ich sagen, ja, das ist ein bisschen her. Aber ich muss zu meiner Entschuldigung auch sagen, mein Fahrrad ist kaputt.
Wir konnten ja erklären, dass du es trotzdem inhaltlich richtig meintest und trotzdem gerne... Ja. Lieber Fahrrad fährst als Auto, ne?
Ja, definitiv. Nein, das habe ich auch früher immer gerne gemacht und so, das stimmt schon. Aber wir waren ja eh außer Konkurrenz. Ich habe irgendwie mehr als die Hälfte der Fragen dazu geschrieben. Das ist doof, aber lassen wir uns denn jetzt mal ein bisschen überraschen.
Ich habe die Folge gesehen, ich musste sehr lachen, als du erstmal die Entscheiderfragen hattest und die ersten 3-4 Fragen war für Alex erstmal 10-mal auf. Und ja. Alex war völlig überfordert. Das fand ich...
Ja, das geht ein bisschen auf meine Kappe, ja, das haben wir jetzt abgeändert. Alphabetische Sortierung ist bei W-Fragen doch nicht so...
Spannend. Aber ich fand ich sehr cool. Also.
Aber der ist noch krass rangekommen, ne? Wenn man mal gesehen hat, was so dann nach den
W-Fragen, ja.
Da wollte er das wissen, das war großartig. Aber Platz 1 im Moment, Manuel Rother von Brandpfeil mit 21 Fragen, die gilt es jetzt natürlich zu schlagen. Ne? Bist du bereit?
Ja.
Nein, kann man hier jetzt auch
nicht wirklich.
Markus, deine Fragen. Es geht los. Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Netflix oder Fernsehen?
Netflix.
Hamburg, Bremen oder Hannover?
Hamburg.
Was darf zum Frühstück am Sonntag nicht fehlen?
Franzbrötchen.
Schützenfest oder Fasslamm?
Schützenfest.
Bier oder Wein?
Bier.
Termin oder kreatives Chaos?
Termin.
Nord- oder Ostsee?
Ostsee.
Digital oder analog?
Digital.
Brot oder Brötchen?
Brötchen.
Was ist dein Lieblingsessen?
Spaghetti.
Handy oder Festnetz?
Handy.
Süß oder salzig?
Salzig.
Tinder oder Kinder?
Kinder.
Boeing oder Airbus?
Airbus.
Helmut Schmidt oder Helmut Kohl?
Helmut Schmidt.
Zweimal gehen oder lieber fallen lassen?
Fallen lassen.
Mit oder ohne Kohlensäure?
Mit Kohlensäure.
Nikon oder Canon?
Canon.
Schwarz-Weiß oder in Farbe?
Farbe.
Porträt oder Gruppenfoto?
Porträt.
Drohne oder ohne?
Drohne.
Post-it oder App?
App.
Autobahn oder Landstraße?
Landstraße.
Android oder Apple?
Android.
Sport oder Couch?
Sport.
Strand oder Stadtrundfahrt?
Strand.
Kneipe oder Disco?
Kneipe.
Wow.
Nicht schlecht. 28 Fragen.
Oh, nicht schlecht.
Damit haben wir eine neue Nummer 1.
Das würde ich auch sagen. Also da hast du jetzt Manuel mit abgelöst.
Ja.
Und Markus ist dann jetzt Platz 1. Ja. 28. Oh, ich höre, ich vernehme Schankgeräusche. Der Alkoholwagen ist da.
Ja, das klingt schon mal sehr gut.
Markus? Ja, Markus, Marcel, was kann ich euch anbieten?
Ich trinke passend zum Franzbrötchen ein Cola-Whisky.
Ein Cola-Whisky passend zum Franzbrötchen. Sehr gut. Wir haben einen Rye-Whisky zum Mischen. Da sind wir ja hier ziemlich streng. Also es gibt ja Whisky, mit dem darfst du nichts machen, außer ihn trinken. Und es gibt ja Whisky, mit dem darf man halt auch mischen. Und einen Rye-Whisky. Müssen wir irgendwann vielleicht auch mal die große Whisky-Sendung machen, wo wir mal den Unterschied erklären zwischen Rye-Whisky und Single Malt und...
Das würde mir dann in dem Fall sehr helfen.
Ja? Bist du eher der Gin-Trinker, oder?
Ja, total. Ja, doch, Gin. Cool, wie du das jetzt herausgefunden hast.
Ja, ne? Es war.
Gibt momentan nur zwei große Fraktionen, ne? Die ganzen anderen Getränke sind so ein bisschen aus der Mode gekommen.
Drei eigentlich, ne? Also, ich finde Cola Whisky ist ein bisschen raus. Also, viel ist Cola rum oder halt dann Gin Tonic, ne?
Ja, stimmt, rum ist auch wieder voll drin.
Ja, aber Whisky Cola ist ja auch so ein bisschen konnotiert, ne? Also, Leute, die Whisky Cola irgendwie sich in der Kneipe bestellen zum Beispiel, man wird komisch angeguckt. Marcel, du?
Ja, ich nehme das gleiche, bitte.
Sehr gut. Muss ich weniger mit den Flaschen jonglieren. Ich glaube, ich trinke Whisky pur. Aber auch nur einen kleinen, weil wir müssen ja heute Abend noch ein bisschen was erledigen. Ja, wir haben viele Termine. Ist ja immer so die Weihnachtszeit. Da passiert ja dann immer noch der ein oder andere Umtrunk mit Kunden oder Unternehmern oder mit Netzwerkpartnern. Danke. Und das ist ja natürlich alles für sich genommen immer total lieb und total nett. Aber in Summe ist das natürlich dann auch irgendwann echt anstrengend. Und kann man dann so Weihnachtsmärkte auch nicht sehen. Ich finde ja auch mit Glühwein, den hat man dann ja auch relativ schnell mal über. Also
ja, es kommt immer ganz drauf an, wo du ihn bekommst. Ne? Also es gibt da so ein paar Stände, glaube ich, die machen da ganz passablen Glühwein. Und wenn man sich da nicht auch noch Amaretto und Rum reinpfeift, dann kommt man noch ein paar Runden über den Arm. Ne?
Ja. Aber ich finde, man merkt ihn relativ schnell. Also ja. Durch den Zucker da drin ist das schon ziemlich, ziemlich übel.
Ja, und Feuerzangenbowle solltest du weglassen.
Ne? Ja. Feuerzangenbowle, das ist natürlich auch kleine Vorschau. Die übernächste Folge wird zum Inhalt haben, Feuerzangenbowle. Lasst euch überraschen. Viel wichtiger aber Ausblick auf die nächste Sendung. Nächste Woche nämlich die erste richtige Themensendung. Ich, du, wir, soziales Engagement. Wir wollen ein bisschen die Menschen hervorheben, die für unsere Gesellschaft unabdingbar sind. Wir Logistiker sind natürlich wichtig, ohne Frage, ohne uns wäre alles nichts. Wir sind die unsichtbare Industrie, aber es gibt Leute, die sorgen halt für den sozialen Kit in unserer Gesellschaft und machen das gesellschaftliche Leben, wie wir es kennen, überhaupt erst möglich. Denen wollen wir natürlich eine Sondersendung quasi widmen, mit denen mal sprechen. Was sind so deren Probleme? Was sind die Herausforderungen in der täglichen ehrenamtlichen oder hauptamtlichen Arbeit? Und ich bin schon gespannt. Es gibt auch eine kleine Überraschung. Da wird Markus auch wieder seine Finger im Spiel haben. Lasst euch überraschen nächste Woche. Deswegen erstmal vielen Dank, Markus.
Ja, vielen Dank, Markus.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Und Prost.
Dann auf jeden Fall Prost.
Prost.
Und nochmal liebe Grüße an Alex. Viel Spaß auf der Hochzeit. Bleibt entspannt.
Und kommt gut durch die Woche.
Tschüss, tschüss.